Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zum Gastrogeplauder und zwar der Folge Nummer 70. Mein Name ist Thomas Rösch und ich freue mich sehr, wieder mal Uli Denzer begrüßen zu dürfen. Hallo Uli.
Hallo Thomas.
Wir haben ja beim letzten Podcast ziemlich hoch aufgelegt und du musst das jetzt ausbaden. Es geht nämlich um Antikoagulation vor endoskopischen Eingriffen, also nochmal nicht die GI-Blutung bei jemand, der antikoaguliert ist, sondern es ist jemand antikoaguliert oder hat eine Plättchenaggregation und wir planen einen endoskopischen Eingriff. Und die Vorlage, Uli, es war eigentlich gar nichts absetzen. Kannst du da mitgehen? Was werden die Leitlinien sagen?
Ja, also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich habe den letzten Podcast natürlich angehört und würde diesen unter den Titel Darm mit Herz und Hirn stellen. Ihr habt ja da auch ein bisschen rumgespielt mit den Organen letztes Mal. Gar nichts absetzen, da kann ich natürlich nicht ganz mitgehen. Hast du dir ja wahrscheinlich schon gedacht. Aber
ja, hoffentlich.
Wenn man eine Sache mal am Anfang erwähnen darf, und das sollte vielleicht endlich in die Köpfe auch rein, dass wir Aspirin auf gar keinen Fall absetzen. Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und auch eine Clopidogrel-Monotherapie, wie ihr im letzten Podcast auch schon gesagt habt, nicht absetzen bei Patienten mit irgendeiner atherosklerotischen Vorerkrankung oder Stenting. Weil das begegnet uns ja im Alltag auch häufig, dass die Patienten dann doch mit einem abgesetzten Aspirin kommen und ich frage mich dann jedes Mal, warum. Das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Das würde ich als erstes mal vorschießen.
Gut, wir müssen natürlich vielleicht, das haben wir beim letzten Mal möglicherweise vergessen, aber auch heute nochmal sagen, es geht natürlich nicht darum, dass wir als Gastroenterologen-Endoskopiker dann den Kardiologen oder Neurologen spielen und überprüfen, ob die Indikation angemessen ist, bevor wir es absetzen. Das ist, glaube ich, in dieses Fahrwasser wollen wir uns jetzt nicht begeben, sondern wir tun jetzt mal so, als sei der global genannt antikoagulierte Patient die Indikation stimmt. Also kein ASS absetzen, kein Clopidogrel absetzen. Was ist denn, wir haben ja auch gelernt, dass Marcomar nur bei Herzklappen noch überhaupt en vogue ist. Also das kann man wahrscheinlich vergessen. Stimmt aber im Alltag nicht ganz, oder?
Stimmt leider auch nicht. Viele Patienten haben dann doch noch Marcomar, sind nicht umgestellt worden auf den DOAC. Wir versuchen das im Alltag auch immer mal, die wieder umzustellen. Aber da gibt es dann doch noch Ressentiments. Und das macht das Vor- und Nachspiegeln, Vorbereiten, Nachbereiten deutlich schwieriger, wenn die unter Marcomar sind. Weil wir einfach vorzeitig absetzen müssen. Dann muss man die Spiegelkontrollen machen. Und dann reden wir darüber, kann man jetzt die Koloskopie mit EMR machen, wenn man den Marcomar im Zweierbereich, den INR bei 2 angestrebt hat. Macht das alles immer ein bisschen komplex. Also deswegen wäre es schön, wenn wir auch da dazu kommen würden, was auch im letzten Podcast angeklungen ist, dass Marcomar einfach bis auf die Herzklappen zu vernachlässigen und die Patienten auf ein direktes orales Antikoagulans einzustellen.
Also neben dem Ratschlag, wann kommen Sie wieder, ist der Ratschlag, suchen Sie sich einen anderen Kardiologen.
Kardiologen, Hausarzt, vielleicht nochmal mit dem Hausarzt, dem Zuweiser reden, ist nicht doch der DOAC sinnvoll. Und dafür gibt es ganz, ganz gute Daten, dass man das auch gut begründen kann, dass es sinnvoll ist und nicht nur, weil es einfacher ist für alle Beteiligten, schneller, und wir haben ja da ein On-Off-Prinzip, das heißt, wir setzen den DOAC ab, spätestens nach 24 bis 48 Stunden ist die Wirkung raus. Wir können Interventionen machen mit erhöhtem Risiko und können auch schnell wieder einsetzen und dann ist die Wirkung auch innerhalb von kurzer Zeit, von Stunden ist wieder da. Das ist ja das Tolle an den DOACs. Also es gibt auch gute Daten dazu, dass es Sinn macht, die Patienten auf einen DOAC einzustellen. Das ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber die Resektionsstudien, die untersucht haben, wie die Nachblutung und Thromboembolie-Risiken sind unter DOAC verglichen mit Vitamin-K-Antagonisten, haben gezeigt, sowohl für die Polypektomie als auch für die ESD als auch für die EMR, dass die Patienten unter DOAC weniger Nachblutungen hatten nach Wiedereinsetzen als unter Marcomar und auch weniger Thromboembolien als unter Marcomar im Verlauf. Und die sind ja pausiert worden, lege artis, die allermeisten, das heißt 24 bis 48 Stunden vorher pausiert, dann eben je nach Eingriff 24 bis 48 Stunden nachher wieder eingesetzt. Und da ist einfach der DOAC besser für die Patienten, sowohl was die Blutungsrate als auch was die Thrombembolierate angeht. Und bei den DOACs selber kann man sogar auch noch runterbrechen, dass man sagt, hier Apixaban ist eigentlich das günstigste für die Endoskopie, für die Nachblutungsrate.
Jetzt mit dem Wort Daten bringst du mich auf was. Ich habe mich auch ein bisschen, du hast mir dankenswerterweise was von eurer Leitlinie geschickt und ich habe mich mal in die Papers der letzten beiden Meta-Analysen nach ESD und nach Polypektomie reingegraben und habe mir da so die Einzelpapers, die da genannt waren, rausgesucht. Und eines fällt mal auf, dass erstens gibt es ja diese Forderung nicht absetzen, die wird ja nirgends erfüllt. Also Eingriffe unter Antikoagulation, zum Beispiel DOAX, da steht immer nach Leitlinien und nach Rücksprache wird abgesetzt oder pausiert oder Bridging. Es gibt offenbar, ich habe zumindest keine gefunden, keine einzige Studie, die das mal nachstellt und sagt, wir machen fröhlich unsere ESDs und Polypektomien und die DOAX laufen weiter.
Gibt es wirklich nicht und das macht die ganze Beurteilbarkeit natürlich schwierig, weil es gibt ein paar Studien, die haben so ein gemischtes Kollektiv drin mit Fortführung der Antikoagulation. Das ist aber dann, im Wesentlichen war das eine Meta-Analyse, die hatte einen kleinen Anteil an fortgeführter Antikoagulation. Das sind aber Patienten, das sind auch so Mischkollektive, die haben dann zum Teil Thrombozytenaggregationshemmer, die weiterlaufen und dann vielleicht auch nochmal den pausierten oder nicht pausierten Vitamin-K-Antagonisten drin. Aber das ist ein kleiner Anteil der Daten und in dieser einen Meta-Analyse aus dem Jahr 2017, die diese Patienten mit analysiert hat, bluten die auch etwas häufiger nach als die, die pausiert wurden, die abgesetzt wurden. Und am schlechtesten waren die in der Nachblutung, die gebridged wurden. Also abgesetzt und Bridging ist ganz schlecht, die bluten dann alle nach oder viele, nicht alle, aber deutlich in einer häufigeren Frequenz als nur abgesetzt oder nicht abgesetzt. Das sind aber die einzigen Daten dazu, die ich gefunden habe. Alle anderen pausieren lege artis, gerade die Vitamin-K-Antagonisten oder die DOACs. Und deswegen ist die Aussagekraft auch sehr schwierig für uns.
Das heißt, wir können eigentlich gar nicht sagen, was passiert, wenn man die DOACs durchlaufen lässt. Diese Evidenz gibt es nicht. Und was uns Herz und Hirn da als Wunsch mitgegeben hat, das könnte man vielleicht mal überprüfen, aber es ist nicht evidenzbasiert. Evidenzbasiert ist ja auch nicht viel Gutes, aber irgend so ein Rumgewurschtel nach verschiedenen Schemata und Guidelines und Standards wird so ein bisschen mehr oder weniger abgesetzt. Das Zweite ist, was mich sehr stört, dass eigentlich bei kaum einer dieser Studien steht, was das für Nachblutungen sind. Die Kriterien sind so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal reicht ein HB-Abfall von 2, dass das unter Nachblutung läuft. Manchmal wird eine Second-Look-Endoskopie durchgeführt, die ja nicht Standard ist und danach entschieden. Und der Schweregrad steht sehr selten. Also deswegen die Frage an dich, 1% Nachblutung und 1% Schlaganfallrisiko ist doch bei weitem, das ist doch eine Schieflage.
Da kannst du recht haben. Es lässt sich halt wirklich schwer nachprüfen. Ich bin da auch nochmal in eine von den größeren Studien zur ESD reingegangen, wegen des Transfusionsbedarfs und habe nochmal danach geschaut. Da gab es Transfusionsbedarf bei 0,6% der Patienten, die nicht antikoaguliert waren. Versus einfach Antikoagulation 2%, mehrfach Antikoagulation natürlich auch pausiert, 5,6% und 7,7% mit einem Heparin-Bridging. Man scheint schon mehr zu bluten, wenn man antikoaguliert ist. Wie eben auch gesagt, wenn man antikoaguliert ist und gebridged wird, abgesetzt und gebridged ist es am schlechtesten, als wenn man nicht antikoaguliert ist. Das kann man daraus schließen. Wie schwerwiegend die Blutungen waren, immerhin gibt es mehr Transfusionsbedarf. Also müssen schon ein bisschen geblutet haben.
Also ich habe eine Studie gefunden von 2018. Wir stellen ja das, was wir erzählen, auch in die Shownotes. Die haben das gezeigt. Das waren 59 Nachblutungen, auch keine riesige Zahl. Bei allerdings 4.900 Polypektomien, das ist 1,19%. Und die Hälfte musste aufgenommen werden, das ist eine typische amerikanische Studie, wo die Leute jeden Abend auf die Straße gekippt werden. 22%, also 13 von den 59, mussten auf die Intensivstation. Aber es gab kein OP und kein Todesfall. Und so ist das ja wahrscheinlich. Das kann schon mal ein bisschen eng werden für vorerkrankte Patienten. Aber die Langzeitfolgen nochmal von einem Herzinfarkt und einem Schlaganfall, ich glaube nicht, das kann man 1:1 mit einer Nachblutung setzen. Deswegen müsste man diese ganzen ausgefeilten Risikogruppe A bis C vielleicht nochmal überdenken, oder?
Also vielleicht sollten wir einfach überdenken, dass wir die, wenn wir jetzt von DOAX sprechen, ich möchte von Vitamin-K-Antagonisten eigentlich gar nicht so gerne sprechen, dass wir die Pausen kürzer machen.
Das wäre ja schon mal ein vernünftiger Kompromiss.
Keine 72 Stunden, wie manchmal sogar passiert, pausieren, sondern eher 24 Stunden oder 12 Stunden vor Eingriff und dann eben auch relativ zügig 24 Stunden nach Eingriff wieder reingehen. Das wäre schon eine Kompromisslösung, mit der man eigentlich, glaube ich, gut leben könnte. Unter DOAC eine Resektion zu machen, ist denkbar. Da ist auch die Frage der Dosierung nochmal relevant. Aber da müssten wir wirklich mal Erfahrungen sammeln. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ordentlich bluten kann. Unter einem DOAC eine Rektum-ESD stelle ich mir jetzt ungemütlich vor, je nachdem, wie die Gefäßsituation ist oder Duodenaladenome würde ich auch nicht unter DOAC abtragen. Auch keine Papillenresektion. Wie siehst du das?
Gut, also das ist auch beim letzten Mal angeklungen, das Duodenum würde ich da gerne aus diesen Maximalforderungen ein bisschen rausnehmen, weil das ist, kann wirklich inklusive Papille ein sehr, sehr schwieriges Organ sein und sehr unangenehme Nachblutungen haben. Aber die Masse sind ja Polypektomien.
Die Masse sind Polypektomien, ja. Die Guidelines empfehlen ja auch für die diagnostischen Eingriffe, die in DOAC sowieso nur am Morgen auszulassen. Das heißt, Koloskopie mit Biopsie oder sonst irgendwie eine Diagnostik, wirklich morgens einfach die Morgendosis nicht zu nehmen. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann wieder abends einzusteigen. Und spätestens am nächsten Morgen. Und wenn wir uns dann etwas annähern würden in der therapeutischen Version auf 24 Stunden, 12 Stunden, je nach Gefährdungspotenzial, wären wir da sicherlich ganz gut. Also es wäre so mein Weg für dazwischen.
Uli, keine Biopsie unter DOAC, ist das evidenzbasiert? Ist das wirklich so?
Ja, da gibt es ein paar Daten, dass es reicht, wenn man die Morgendosis weglässt. Also dass ich einfach morgens mein Eliquis nicht mehr nehme und dann biopsiere. Da gibt es Daten, dass das mit einem nicht wesentlichen Risiko einhergegangen ist.
Aber es gibt keine Daten, was passiert, wenn man 1000 Patienten unter laufender DOAC-Therapie biopsiert.
Es gibt eine italienische Studie, die haben das gemacht bei Niedrigrisiko-Eingriffen, haben periendoskopisch den DOAC drin gelassen, fortgesetzt eingenommen. Da waren es dann 5,2 versus 1,7% Blutungen. Also ein bisschen mehr hat schon geblutet, aber wohl auch nichts an schwerwiegenden Komplikationen. Die ist in GATT erschienen 2019 und deswegen diese Übereinkunft, dann eben die Morgendosis wegzulassen.
Na gut, Uli, ich beobachte uns beide, wir eiern ja ein bisschen rum, weil da steht überall sicher ist sicher in den Leitlinien und dann stellt man plötzlich fest, die Evidenz ist so lala, es gibt kaum Daten, wo man es nicht absetzt. Jeder setzt so ein bisschen oder ein bisschen mehr ab. Wir müssen aber trotzdem natürlich sozusagen aufs Ende hinauslaufen und sagen, was wird denn jetzt gemacht? Also mit Aspirin, Clopidogrel Mono sind wir uns schon einig. Dann Marcuma soll es möglichst gar nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob man darüber reden soll, wenn es doch gibt, was man dann macht. Ob man vielleicht, ist es sinnvoll, das sind ja keine Notfalleingriffe, das nochmal zu überprüfen. Mit dem Zuweiser zu reden und dann kommt der Patient später unter DOAC zum Beispiel wieder.
Das könnte man so machen. Es ist insbesondere bei Eingriffen, die nochmal einen Folgeeingriff nach sich ziehen, sicher sinnvoll oder mehrere Folgeeingriffe nach sich ziehen, den Patienten doch auf den DOAC zu bringen. Bei den Herzklappen ist es ein ganz anderes Thema, weil wir die dann auch wirklich therapeutisch heparinisieren müssen oder mit Clexane bridgen müssen. Da würde ich jetzt einfach draußen bleiben, was die Marcuma-Indikation angeht, weil das Einzelpatienten sind, ist dann auch sehr komplex. Aber bei den DOACs, also ich wäre schon zufrieden, wenn die Patienten mit diagnostischen Eingriffen nur die Morgendosis auslassen würden und bei den therapeutischen Eingriffen wir denkbar kurz pausieren.
Also 12-24.
12-24 und da kommen dann Faktoren ins Spiel, die auch nochmal die Nierenfunktion berücksichtigen müssen. Patienten mit einer schlechten Nierenfunktion haben einen längeren Wirkspiegel bei den DOACs. Da macht es dann wahrscheinlich Sinn, mal 48 Stunden bei einer GFR von 40 eigentlich eher auszuhalten, die Pausierung etwas zu verlängern. Und bei Patienten, die fit sind, ansonsten ist eine kürzere DOAC-Pausierung wahrscheinlich der richtige Weg und ein schnelleres Wiedereinsetzen. Solange wir keine Studien haben.
Genau, mehr Daten kann man natürlich immer sagen, das ist ein bisschen billig, stimmt aber leider oft, sodass man diese Politik wahrscheinlich nochmal überprüfen müsste. Es gibt ja auch wenig Daten, was dann kardiovaskulär oder in Richtung Schlaganfall passiert, muss man auch sagen. Ich habe da eine riesige Datenbankanalyse gefunden, die das verglichen hat, auch Schlaganfall und Herzinfarkt. Und die waren in manchen Gruppen dann auch erhöht innerhalb von 30 Tagen, wobei man da eben wieder nicht weiß, was haben die denn gemacht mit den Substanzen. Das ist in so riesigen Datenbanken, da waren irgendwie 60.000 Patienten drin, ist das natürlich nicht festgehalten, wie lange abgesetzt und Bridging und was da so ist. Übrigens geht da auch hervor, dass unter Bridging am meisten passiert, also das bestätigt das. Ja. Was du gesagt hast.
Ja, da passiert am meisten. Das ist richtig. Auch bei den Studien, die ich durchgeschaut habe, ist das Wiederaufnahmemanagement unterschiedlich. Und da gibt es wirklich auch Patienten, die wahrscheinlich deutlich später wieder antikoaguliert worden sind, als die 7 Tage, die wir immer so einfordern. Das ist ja das Mindestgebot, innerhalb von 7 Tagen wieder reinzugehen nach der Leitlinie. Basiert auch auf einer Studie, die gezeigt hat, dass ab dem 7. Tag dann das Risiko für thromboembolische Ereignisse deutlich ansteigt. Da müssten wir aber eigentlich weg von und überlegen, ob wir nicht noch früher wieder reingehen. Mit der Antikoagulation 7 Tage erscheint mir auch schon relativ lang, je nachdem.
Gerade haben wir ja 24 Stunden gesagt.
Ja, also 24 bis 48 Stunden, je nach Risikoprofil. Auch hier nochmal eine Unterscheidung zu machen zwischen Tunnelverfahren, denke ich mir, und sagen wir mal Abtragungen, wo wir noch gut drankommen zur Blutungsstillung. Bei einem POEM wäre ich vielleicht doch etwas zurückhaltender, wieder direkt reinzugehen, wenn es in den Tunnel bluten kann. Daten gibt es da dazu. Die haben auch alle etwas später nachgeblutet, nachdem man fertig war und wieder eingesetzt hat. Bei offenen Flächen, die man wieder erreichen kann, wäre man da etwas entspannter, würde ich sagen. Wie siehst du das?
Das würde natürlich zu den Common-Sense-Empfehlungen gehören. Aber Uli, dann wären die Leitlinien ja ganz einfach, oder? Da muss man nicht in Niedrig- und Mittelrisiko und was und man muss gucken und Kardiologen anrufen, sondern wir müssen jetzt nicht zum dritten Mal wiederholen, was alles bleiben darf. Und bei den DOACs, wenn es um diagnostische Eingriffe mit Biopsie geht, dann die Morgendosis weglassen und sonst 12, 24, Klammer auf, bis 48 anstreben.
Das wäre so das Einfache. Wir haben ja auch keine 3 Gruppen an Risiko. Wir haben eigentlich nur noch Hoch- und Niedrigrisiko, wobei man da auch einzelne Punkte nochmal kritisch diskutieren kann. Wir haben es immer noch nicht geschafft in der aktuellen Leitlinie, muss ich vielleicht auch nochmal vehement darauf verweisen, die PEG in den Niedrigrisiko zu verlegen. Die PEG ist immer noch für die Nachblutung im Hochrisiko, obwohl alle Daten dagegen sprechen. Und da gibt es sogar ein paar Daten, die das untersucht haben unter diversen Antikoagulantien. Und im Prinzip bei den Patienten mit PEG-Anlage gibt es das niedrigste Blutungsrisiko nach der PEG-Anlage.
Also von mir aus 2 Gruppen. Niedrigrisiko ist Diagnostik. Was sonst noch? PEG?
Niedrigrisiko müsste eigentlich PEG sein, ist noch im Hochrisikobereich. Niedrigrisiko ist Diagnostik. Man kann sich auch bei der endosonografischen Feinnadelpunktion durchaus über Niedrigrisiko unterhalten. Auch hier ist die Datenlage sehr spärlich und das haben wir noch im Risikobereich verhaftet. Denn die kleine Nadel, die macht es eigentlich auch nicht.
Wenn ich dich recht verstehe, wird so eine sehr einfache Lösung vielleicht erst bei den nächsten Leitlinien durchzusetzen sein.
Ich glaube, dass es einfacher wird und dass wir uns bei der nächsten Leitlinie noch mal ein bisschen fokussieren müssen auf die Risikogruppierungen. Ich habe mir das jetzt gerade noch mal hier aufgemacht und ein paar Dinge noch mal verändern. Also Endosono mit Feinnadelpunktion gehört wahrscheinlich aufgrund der Daten auch in den Niedrigrisikobereich. Die PEG gehört in den Niedrigrisikobereich anhand der neuen Daten. Und ansonsten wird es, wenn man mehr Patienten auf DOAX hat, eigentlich einfacher sein. Und bei den Antikoagulantien ASS und den Thrombozytenaggregationshemmern ASS und Clopidogrel ist es ja eigentlich auch klar, dass wir eins von beiden drin lassen. Die doppelte Plättchenaggregationshemmung, die kann man dann nochmal mit dem Kardiologen besprechen, ob das Sinn macht, beides drin zu lassen oder eben auf eins umzustellen für den gewissen limitierten Zeitraum und wo man auf jeden Fall den Kardiologen sprechen muss, sind die Hochrisikopatienten, die Klappenvizien mit Markoma und die Patienten, die jetzt besonders hohes Risiko haben, also spezielle Klappenprothesen im Wesentlichen oder Vorhofflimmern mit einem hohen Risikoscore, also schon mehreren Vorerkrankungen, Thromboembolie oder Herzinsuffizienz, da sollte man nochmal reden.
Am schönsten wäre ja, wenn jede Klinikanmeldung oder Praxisanmeldung sich in so einen Zettel hinhängen könnte. Das nicht machen, das machen, da den Doktor nachfragen, oder?
Ja, ich glaube aber, so schwierig ist es eigentlich gar nicht im Endeffekt. Also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger schwierig finde ich es, weil wir mit den DOACs so viel gar nicht falsch machen können. Der Punkt ist eigentlich eher die Wiederaufnahme. Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme ist kritischer als der Zeitpunkt des Absetzens. Und da müsste man mal fragen.
Gut, ich meine, wir wissen ja, dass die 90% der Blutungen in den ersten 48 Stunden sind, dann nochmal einen Schwerpunkt in den ersten 24 Stunden. Also das kann man, glaube ich, schon rechtfertigen. Und das sind ja auch Patienten, sagen wir mal, wo die Ambulantisierung vielleicht auch vorsichtig gehandhabt werden kann. Wenn man so rasch wieder einsteigt, dann muss man die halt auch ein bisschen überwachen.
Das sehe ich auch so vollkommen. Und das würde ich auch immer so angeben bei der Begründung für die stationäre Überwachung, dass der Patient ein hohes Nachblutungsrisiko hat, weil man ihn eben wieder früher einsetzt bei einem erhöhten Thromboembolierisiko. Und jetzt nochmal zu den Thromboembolierisiken. Die einzigen Patienten, die wirklich ein niedriges Thromboembolierisiko haben, sind ja die Vorhofflimmerer mit dem niedrigen Schatz-Watt-Score. Das sind also die mit kleiner gleich zwei Punkte. Da hast du fast nichts an Vorerkrankungen außer Vorhofflimmern. Da kann man später einsteigen und alle anderen, da würde man, wenn man rechtzeitig einsteigt, aufgrund des Thromboembolierisikos eine Nachüberwachung auch stationär fordern.
Wobei wir ja im letzten Podcast auch festgehalten haben, viele der Patienten sind ja älter und dann summieren sich die Risiken dann doch auf.
Genau.
So ja. Der perfekt gesunde jüngere Vorhofflimmerer ist natürlich auch die große Ausnahme.
Das stimmt, das ist ganz sicher so. Die meisten haben mehr als zwei in dem Score. Die würde ich einfach alle stationär überwachen für zwei Tage oder so, je nachdem.
Ja gut, Uli, ich glaube, Leitlinienvereinfachung ist doch immer ein schönes. Noch schöner wäre es eben, wenn wir uns unterhalten, dass man ein bisschen Daten erhebt, gerade für diesen engen Margen, die DOACs abzusetzen und wieder aufzunehmen. Und es wäre auch schön, die Risiken wirklich zu vergleichen. Was passiert eigentlich unter diesem Schema an Blutungen? Wie schwer ist das? Da gibt es ja nur wenige Schlaglichter. Und was passiert, was ist noch das Restrisiko an kardiovaskulären oder neurologischen Erkrankungen?
Also ich glaube, das ist wirklich ein hoher Anspruch, so eine Studie zu initiieren. Ich habe da noch keine Ethikkommission vor Augen, die das dann so einfach durchwinken wird.
Naja, vor allem die Fallzahl ist natürlich ein gewisses Problem.
Auch das.
Bei Sachen im Niedrigorisikobereich. Aber wie auch immer, ich glaube, wir haben uns ja etwas mühsam, aber dann doch durchgekämpft zu einer gewissen Vereinfachung. Ich danke dir ganz herzlich. Meine Damen und Herren, auch Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, was durchaus denkbar ist, schreiben Sie uns. Vielleicht müssen wir nochmal nachtarocken irgendwann. Antikoagulation 2.0. Herzlichen Dank, liebe Uli.
Sehr gerne.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.